Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. No. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock. Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für die National Football League. Es ist Zeit für die Arizona Cardinals. Es ist Zeit für ihn. Alle warten die ganze Woche nur auf ihn. Es ist natürlich Cardinals Titan Bernhard Zajkowicz und das schon vor Woche 13. Bernhard, einmal mehr schön mit dir ein klein wenig über American Football zu plaudern.
Servus.
Es ist Thanksgiving Week. Da werden viele Menschen glücklich gemacht in den USA, im Kreise ihrer Familien. Wir versuchen auch jemanden glücklich zu machen. Und zwar denjenigen Menschen, der vor 2 Wochen an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock gastieren durfte. Das ist der Long Snapper der Arizona Cardinals. Das ist Aaron Brewer. Und wir haben schon angekündigt, wenn das Pro Bowl Voting eröffnet wird oder das Wählen der Stars für die Pro Bowl Games, dann werden wir es uns auf die Fahnen heften, so gut es geht, Aaron Brewer zu helfen, erstmals überhaupt eine Pro Bowl Nominierung zu bekommen. Wir haben gestern schon ein klein wenig vorgelegt. Ein paar Userinnen und User sind dem Ganzen auch nachgekommen. Wir haben die Hashtags Something's Brewing und Bruce for Pro Bowl mit 5 Bier-Emojis versucht zu etablieren und würden euch da draußen auch bitten, dem Ganzen Folge zu leisten. Wählt bitte Aaron Brewer in die Pro Bowl. Und all diejenigen, die das tun und vielleicht auch mit Bildnachweis oder Fotobeleg oder wie auch immer man das dokumentieren möchte, per Video oder dergleichen, alle, die uns ein Video, ein Foto, eine Dokumentation schicken an unsere Social Media Kanäle. Das ist @MartinPfanner auf Twitter und Instagram. Das ist @BSajkowicz bei dir auf Twitter und @Bernhard.Zajko auf Instagram. Oder mit den Hashtags Something's Brewing oder Bruce for Pro Bowl und 5B-Emojis. Die offiziellen Hashtags findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts. Alle, die das tun, bis zum Ende des Votings, und das wird jetzt noch ein paar Wochen andauern, die nehmen an einem kleinen Gewinnspiel teil. Nämlich, Bernhard, dass du ein weißes Arizona Cardinals T-Shirt ungetragen und auf Wunsch dann natürlich auch signiert in den Ring geworfen. Alle, die uns helfen, Aaron Brewer in die Pro Bowl zu wählen, nehmen an diesem Gewinnspiel teil, was dieses T-Shirt anbelangt. Und Bernhard, was können wir noch tun, um Aaron Brewer zur längst überfälligen Pro Bowl-Nominierung zu verhelfen?
Ja, schwer. Ich meine, ich glaube, wir werden das immer wieder mal reposten und so und natürlich selber auch unsere Votes hinterlegen. Aber ja, wäre ganz cool. Jetzt hat das seinen ersten Game Ball und jetzt dann vielleicht auch gleich in die Pro Bowl rein. Bisschen den Stein im Rollen halten. Ne?
Gestern 3-mal für ihn abgestimmt. Man kann sehr, sehr häufig abstimmen für all diejenigen, die die ersten paar Minuten vielleicht noch nicht ganz aufmerksam waren. Hashtag Something's Brewing, Hashtag Bruce for Pro Bowl, 5 Bier-Emojis. Wir wollen Aaron Brewer in der Pro Bowl sehen. Und das
ich kann mir auch vorstellen, sorry, dass ich unterbreche gerade, aber ich kann mir auch vorstellen, dass bei Long Snappern wahrscheinlich generell nicht so viele Votes reinkommen. Das heißt, dass dann vielleicht 100 Votes aus Österreich schon einen großen Unterschied machen dann oder 200, 300, wie auch immer.
Ja, und stell dir die vielen 100 aus Deutschland vor. Und wir haben auch durchaus erkleckliche Zahl an Hörerinnen und Hörern in der Schweiz. Dementsprechend auch da ein herzliches Grüezi oder Grüezi wohl an unsere eidgenössischen Hörerinnen und Hörer. Bin da ja doch sehr nah dran, nämlich tatsächlich auch wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Und du darfst mich immer unterbrechen. Das ist nicht nur dein gutes Recht, sondern auch deine Pflicht, bevor der Pfanner irgendwie an mentalen und verbalen Amoklauf hinlegt. Deswegen ganz kurz, wie immer, diese Folge umrissen, dreigeteilt. Wir sprechen im ersten Teil über die Arizona Cardinals, wir sprechen im zweiten Teil über unser Thema der Woche. Das ist dieses Mal der General Manager Und in Teil 3 über rund um die NFL, oder der heißt rund um die NFL, über alles, was sonst so passiert ist und uns interessiert. Würde vorschlagen, wenn das für dich okay ist, wir legen direkt los.
Yes.
Mit den
Arizona Cardinals.
Kein ganz leichter Sonntag für die Arizona Cardinals gewesen. Man ist als Führender in der Division nach Seattle gereist und mittlerweile hat man die Seahawks dann auf Augenhöhe in der Division am geteilten Tabellenplatz. 1:16:6 ist am Ende der Score gewesen. Es hat sich gegen Ende für mich ein klein wenig klarer angefühlt als dieses 16:6. Lass uns mal auf die Stimmungslage eingehen. Wie ist oder wie gedämpft war das die letzten 1,5 Tage in der Cardinals-Organisation? Wie sind die Auswirkungen dieser Niederlage?
Ja, ich meine, es ist ganz lustig eigentlich, weil wenn man drüber nachdenkt, wir kommen gerade von unserem Winning Streak und dann natürlich die Bye Week dazwischen, aber es war alles gerade eigentlich, weißt du, super eigentlich in Cardinals Land und dann verliert man einmal und dann sieht man, wie schnell sich das auch dann wieder ändert gleich. Also ja, Stimmung könnte natürlich besser sein nach dem Loss, vor allem eben, weil ich glaube, die Defense hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Die Offense ist halt einfach nicht ins Rollen gekommen. Es war viel Pressure auf dem Kyler Murray teilweise und er hat einfach nicht so gut geölt, wie die Wochen davor ausgeschaut. Natürlich, also ich habe schon damit gerechnet, dass vor allem am Anfang vom Spiel vielleicht ein bisschen Startschwierigkeiten sein werden oder halt einfach, dass man ein bisschen den Rost wieder runterschütteln muss, aber das ist das ganze Spiel über uns so schwer fällt, einfach den Ball zu bewegen, hat, glaube ich, keiner von uns damit gerechnet, aber ja, overall war es einfach ein bisschen ein sloppy Spiel und das sind wir, glaube ich, auch selber von uns nicht mehr so wirklich gewöhnt gewesen. Deshalb, ja, Stimmung etwas gedämpft, etwas gedrückt momentan.
Nimm uns mal mit, wie es den Seahawks gelungen ist, dieses so dominante Laufspiel der Cardinals komplett zu killen. 49 Rushing Yards insgesamt. Und wenn man den 14 Yarder von Amari DiMercado, ich glaube, der war zum Ende von Halbzeit 1 rausnimmt, dann sind es sogar nur 35. Die Statline von James Conner, 7 Rushes für 8 Yards. Hättest du mir die Statline vor der Partie gezeigt, hätte ich ziemlich sicher auch gemeint, das wird nichts mit einem Sieg und genauso ist es dann auch gekommen. Wird Seattle das geschafft, Arizona den Lauf zu nehmen?
Ja, im Laufspiel ist das manchmal recht schwer zu identifizieren. Wir sind natürlich unsere Go-To-Runs gelaufen und auch die Runs, die ganze Saison eigentlich schon gut funktionieren, aber bei vielen von diesen Plays hat dann ein Block nicht so gestimmt oder einer, der mir jetzt gerade in den Kopf kommt, da hatten wir halt Guard ist gepullt und der Wingback, also der Elijah, ist gepullt, der Tight End. Und wir sind mit dem O-Liner, also unsere ID war einfach falsch. Das heißt, die O-Line ist zu einem Linebacker weiter nach rechts quasi, also hat einen ausgelassen und hat den unseren eigentlich genommen. Und wir mussten dann adjusten und das ist halt so ein bisschen muddy und einfach sloppy, so wie ich vorher gemeint habe, was eben die Wochen davor nicht war. Und dass das dann den Running Back seine Sicht ein bisschen beeinflusst, ist natürlich auch ein Fakt. Und ja, aber es ist uns einfach zu oft passiert, dass wir auch Negative Runs hatten. Und das ist etwas, was uns die ganze Saison eigentlich nicht wirklich, was nicht wirklich ein Problem war. Und immer wenn du dann mit Second and 11 oder was auch immer dastehst, ist natürlich super optimal und auch nicht der Sinn von einem First and Ten Run. Und das ist mir vorgekommen, zu oft passiert und wir haben zu oft hinter Behind the Chains eben gespielt, auch mit Holdings und ja, es war einfach irgendwie, es war mal das, dann war das beim Drive, es ist einfach ein bisschen sloppy overall.
Gab es für dich diesen einen Wendepunkt? Gab es für dich mehrere Wendepunkte? Wirst du vielleicht auch für dich selber diese Partie rückblickend analysiert und aufgearbeitet?
Ja, ich meine natürlich, die Interception ist natürlich ein Punkt, wo man sagen kann, ich meine, das war ein vierter Versuch, ein Gotta Have It, wie wir es nennen, also wo wir unbedingt das First Down brauchen, und dass das dann eben komplett in die falsche Richtung geht mit einem Pick Six, ist halt ja, nicht gut. Aber ich glaube auch nicht, also die ganze Zeit hat sich eigentlich nicht so angefühlt, als wären wir aus dem Spiel draußen. Es hat sich zwar die ganze Zeit so angefühlt, als würde es einfach nicht gut laufen, aber es war das ganze Spiel eigentlich so, okay, eigentlich können wir noch zurückkommen. Auch als sie eben bei diesem selben Play, da haben sie dann ein Taunting oder so, glaube ich, bekommen, eine 15-Yard-Strafe und dann den Extrapunkt verpasst und dann war es ein 10-Score-Game und kein 11-Score-Game. Das heißt, das hat sich dann wieder so angefühlt, okay, eigentlich eh nicht so schlimm, also schon schlimm, katastrophal, aber nicht das Ende der Welt. Deshalb ja, das ganze Spiel hat sich eigentlich nicht verloren angefühlt. Ich war natürlich nicht an der Sideline und kann dir nicht wirklich sagen, wie die Stimmung war und wie sich die Spieler im Spiel gefühlt haben, aber auch dann so emotionale Fehler am Ende zum Beispiel, also der Trey hat ein krankes Spiel gehabt, hat glaube ich über 100 Yards gehabt und so, aber dann am Ende beim Two-Minute-Drive ist er nicht out of bounds gegangen und dann noch ein Block in the back, ein dummes und keine Ahnung, irgendwie hat mir einfach viel zu viele von solchen Fehlern, die wir normalerweise einfach wie Roboter quasi ausführen, weil wir halt einfach so gecoacht werden, wie wir in bestimmten Situationen halt einfach spielen sollen und das wurde die letzten Wochen einfach sehr gut ausgeführt und wir waren einfach sehr routiniert in dem, wie wir spielen sollten und das war in diesem Spiel halt einfach nicht so, ist mir vorgekommen.
Trotzdem, ganz viel Tight End Liebe für Trey McBride, neuer Cardinals Franchise-Rekord. 12 Catches an der Zahl gab es davor in der über 100-jährigen Geschichte der Cardinals noch nie, deswegen Props an Trey McBride, der so ganz nebenbei auch schon an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock zu Gast war, in der tiefen Offseason, wer da mal reinhören mag, immer noch sehr empfehlens und sehr hörenswert. Man sieht die Seahawks in 1,5 Wochen wieder. Das war vor diesem Spiel schon klar, dass es die erste von 2 Divisionspartien sein wird binnen 3 Wochen. Gibt schon erste Schlüsse, erste Dinge, die man in 1,5 Wochen dann in Arizona anders machen muss?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, so wie es bei uns generell kommuniziert wird, ist halt immer mehr der Fokus auf uns und auch jetzt eben nach der Niederlage, dass einfach genau das passieren muss. Okay, wir müssen uns wieder mehr auf uns fokussieren. Warum haben wir diese Fehler gemacht? Weil wir haben auch nach dem Spiel nicht das Gefühl gehabt, als hätten wir verloren, weil wir einfach outplayed worden sind oder weil sie einfach viel bessere Spieler hatten als wir, sondern weil wir einfach nicht so gut gespielt haben, wie wir hätten können, egal ob es jetzt mentale Sachen sind, wo wir die falschen Entscheidungen getroffen haben, nicht richtig aufgelined. Ich meine, in unserem ersten Drive hatten wir 3 Misalignments und einmal wurde der Ball gesnappt, obwohl der Kyler noch nicht ready war, dann einmal wurde der Ball gesnappt, obwohl unser Right Guard noch nicht ready war und ein anderes Mal war die Formation ganz falsch. Deshalb, solange wir diese Sachen kontrollieren, die wir kontrollieren können, glaube ich, sind wir in jedem Footballspiel mit dabei und haben am Ende des Tages eine Chance zu gewinnen. Aber wenn wir uns quasi schon so das Leben schwerer machen, dann ist es halt generell schwer in der NFL und ich glaube, auch in dem Spiel hat man eigentlich gesehen, natürlich die Offense hat sich einfach schwer getan den ganzen Tag, aber unsere Defense hat so ein gutes Spiel gespielt, dass wir eigentlich das ganze Spiel dabei waren, obwohl wir das vielleicht auch eigentlich nicht hätten sein sollen, weil wir einfach keine Punkte aufs Scoreboard gebracht haben. Und ich glaube, auch das zeigt, dass wir einfach wirklich ein gutes Team haben oder guten Football spielen. Aber jetzt anscheinend nach der Bye Week hatten wir halt doch ein bisschen einen schwereren Start, zumindest auf der Offense-Seite, in das Spiel rein von Alignment und einfach diese Gedankengänge, die noch ein bisschen wieder umgestellt werden von Bi-Week-Modus zu, okay, wir spielen Football. Ich glaube, das ist das größte Problem, was wir hatten. Also ich glaube nicht, dass die Seahawks uns jetzt einfach ausgespielt haben, sondern dass wir uns einfach das Leben selber schwer gemacht haben.
Und wie gesagt, Short Turnaround und man hat dann auch wieder die Gelegenheit, es allen zu zeigen und die Kritiker, Kritikerinnen eines Besseren zu belehren. Bin sehr gespannt auf das, was in eineinhalb Wochen kommt. Ich bin auch sehr gespannt auf das, was am Wochenende kommt, nämlich am Sonntag zur Ostküstenzeit um 13 Uhr geht's nach Minnesota, also das nächste Spitzenspiel, das da auf die Cardinals auch wartet. Möchte gar nicht so sehr auf das Spiel an sich eingehen, sondern auf das, was ein paar Tage vorher wartet und erwartet. In den USA ist es Thanksgiving Weekend. An Thanksgiving 3 NFL-Spiele, die Bears zu Gast bei den Lions, die Giants zu Gast bei den Cowboys und die Dolphins zu Gast bei den Green Bay Packers. Das ist dann die Nachtpartie von Donnerstag auf Freitag europäischer Zeit. Und gerade rund um Thanksgiving sind die Organisationen ja dann auch immer sehr karitativ unterwegs. Da werden dann Turkeys verteilt an Bedürftige und Menschen, die es sich sonst nicht leisten können. Da werden Foodbanks und dergleichen mit Spielern bestückt. Du bist selber auch dieses Jahr schon sehr viel unterwegs gewesen in Schulen und hast da auch vorgelesen und dergleichen. Was passiert an Thanksgiving innerhalb der Cardinals-Organisation? Ist Donnerstag frei, halber Arbeitstag? Gibt's da Charities? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, voll. Also auch die Charities, die fangen jetzt schon an und viele von uns, die haben natürlich ihre eigene Organisation und machen da halt immer ihre, egal ob es Turkey-Giveaways sind oder ich habe gesehen, der Mac Wilson, der hat letztens Essen für Single Moms quasi ausgegeben. Also da hat jeder so, oder viele haben da so ihre eigenen Sachen und natürlich vom Verein aus auch kann man natürlich auch mithelfen bei solchen Sachen. Der Arbeitstag, der ist so wie letztes Jahr, da hatten wir auch, also wir trainieren ganz normal, Vormittagsmeetings ganz normal, aber dann nach dem Training lässt er uns quasi gehen und weil normalerweise Donnerstag ist ein langer Tag, wo wir bis 5 oder 5:30 in der Facility sind, aber er lässt uns quasi nach dem Training, also dann so um 2 oder so kommen wir dann nach Hause und können Thanksgiving feiern und ja, die Leute können mit ihren Familien quasi den Tag verbringen.
Wenn ich mich recht entsinne, hast du letztes Jahr Thanksgiving bei der Familie Swaim, also bei Jeff Swaim und seiner Family gefeiert und auch Schnitzel mitgebracht. Wie sieht dein Thanksgiving in diesem Jahr aus?
Ja, voll. Letztes Jahr war die Lena, also die ist direkt nach Thanksgiving gelandet. Das heißt, wir haben als Titans irgendwie so gesagt, dass wir ein bisschen mit uns quasi gemeinsam feiern. Und da habe ich eben Schnitzel mitgebracht, aber dieses Jahr ist sie quasi schon da, deshalb werden wir gemeinsam mit ein paar Freunden von uns da ganz entspannt einfach zusammensitzen. Und aber vielleicht bringen wir wieder. Ich glaube, die Lena hat gemeint, sie will irgendwas vorbereiten, aber es war kein Schnitzel, aber vielleicht mache ich das Schnitzel nochmal.
Vergangenes Jahr scheiterte es, glaub ein klein wenig am Fleisch. Und wenn dem nach wie vor so ist, Bernhard, dann all diejenigen, die das jetzt hören, und gute Kontakte zu Metzgern, Fleischern, wie auch immer man das im deutschsprachigen Raum bezeichnet, da gibt's gefühlt in jeder Region dann auch einen anderen Begriff. Aber wer da gute Kontakte im Großraum Arizona hätte, wir verbinden gerne oder ich verbinde gerne Userinnen und User, die was wissen mit dir, damit du auch zum besten Schnitzelfleisch kommst. Und ansonsten müssen wir das per Overnight Express irgendwie von Österreich nach Arizona FedExen. Kann kein Problem sein.
Das Fleisch war eigentlich, es war mein Skill mehr. Also ich habe hier, das ist recht funny eigentlich, seit 3 Jahren kenne ich den jetzt, glaube ich, schon, aber das ist so ein Haubenkoch, der jetzt seit Ewigkeiten schon in Amerika lebt und auch schon in verschiedenen Staaten quasi gelebt und als Koch gearbeitet hat. Und der arbeitet jetzt hier in Arizona bei so einem richtig Prestige reichen Golfclub und dann war ich zu dem so, hey, ich würde gern Schnitzel machen, aber als ich letztens eben im Supermarkt war, habe ich nicht wirklich was gefunden und der hat mir dann 4 oder 5 Kilo Fleisch gegeben und mein Problem war halt, dass das noch nicht geschnitten war und daheim bin ich dann halt mit meinem normalen Messer da gestanden und das ist halt so schwer, dass dann so, man muss die ja so extrem dünn schneiden, dass das halt ein gutes Schnitzel dann wird, ein knuspriges. Und das war dann einfach viel zu dick und dann habe ich so lange draufhauen müssen, dass es halt ein bisschen dünner wird und ich glaube, deshalb war es dann nicht so toll und manche von denen sind halt nicht dünn genug geworden und dann war es mehr so ein so Steak-mäßig und nicht so schön knusprig. Aber manche von ihnen waren sehr knusprig und sehr, sehr schnitzelmäßig.
It's all part of the process, um vielleicht mal eine Sportfloskel zu bemühen. Floskeln gibt's bei uns keine, sondern echte NFL-Insights mit Niveau und Tiefgang. Und das betrifft vor allem auch den zweiten Teil unserer wöchentlichen Konversation. Der nennt sich
Thema der Woche.
Das Thema der Woche, das ist die beliebteste Rubrik bei Winter Day Football O'Clock. Und diese Woche haben wir uns gedacht, wir müssen über den General Manager sprechen. Vergangenes Jahr haben wir eine ganze Folge dem Owner der Arizona Cardinals gewidmet und auch wie präsent der ist und wo der überall seine Finger mit dem Spiel hat. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, genau dasselbe wollen wir auch mit dem GM machen. Das ist Monty Ossenford seit 2 Jahren. Der ist gemeinsam mit Jonathan Gannon dann in die Organisation gekommen und hat eigentlich erstmal die Aufgabe bekommen, einen Scherbenhaufen zusammenzukehren. Und vielleicht beginnen wir das Ganze einfach mal, wie so oft, sehr allgemein. Wie oft du denn schon mit Monty Ossenford zu tun hast? Jetzt ist mir schon klar, Roster ist groß und du bist jetzt nicht einer der Top 5 Spieler, die vielleicht vertragsmäßig oder bedeutungstechnisch jetzt an die Arizona Cardinals gebunden sind, sondern eben mit der IPP Roster Exemption auf der Practice Squad. Aber sicherlich auch spannend für viele Hörerinnen und Hörer zu hören, zu verstehen, wie hands-on der GM dann vielleicht auch bei diesen Fringe-Playern ist. Wie oft hast du mit Monty Ossenford zu tun?
Also natürlich, so wie du sagst, gibt es da Unterschiede durch den Roster durch und auch wie wertvoll meine Meinung für ihn ist. Also ich zum Beispiel mit Trey oder mit Buda oder halt so wirklich so Leuten, die sehr wichtig für den Verein sind, redet er natürlich auch öfter, weil er natürlich ihre Meinung auch wissen will, so hey, können wir da vielleicht irgendwie verstärken oder was siehst du, was denkst du? Das ist mit mir natürlich weniger, aber ich muss auf jeden Fall schon sagen, also auch im Vergleich zu Keim, dass er sehr viel mehr hands-on ist und auch sehr viel mehr das Gespräch sucht. Also es ist immer wieder mal, vor allem wenn man sich über den Weg läuft oder so, oder scheut er nicht zurück zu fragen, wie es einem geht und auch immer wieder Feedback geben. Vor allem im Trainingscamp kann ich mich erinnern, dass er immer wieder mal auch auf mich zugekommen ist und eben gemeint hat, dass ich das gut mache oder wenn er mal was anders sehen wollte oder was gemeint hat, war so, hey, das war gut, aber schau, dass du das noch ein bisschen besser machst und so Sachen. Also er scheut auf jeden Fall nicht davor zurück, mit jedem im Team das Gespräch zu suchen und ich glaube, das ist auch gut und er ist auch immer in den Team-Meetings dabei, was der Keim auch nicht war und ich glaube, er ist generell mehr, er will sein Gesicht mehr zeigen und also das bei den 2 GMs, die ich jetzt kennengelernt habe, ist er da auf jeden Fall sehr viel präsenter und ich glaube, ihm ist das auch wichtig. Ich glaube, ihm ist auch wichtig, dass das nicht so ein Gefühl von wegen, okay, du bist hier, spiel Football und wenn ich dich cutte ich dich halt. Weil zum Beispiel auch, wenn man gecuttet wird eben oder wenn ich gecuttet werde, die Jahre davor habe ich dann immer mit dem Kingsbury alleine geredet. Also man hat dann eben diese Exit-Gespräche oder was auch immer und kriegt halt nochmal so ein letztes Feedback, warum es halt nicht geklappt hat und was auch immer. Und das war normalerweise immer mit Kingsbury alleine und jetzt ist halt so, dass man mit JG und mit Monty quasi gemeinsam drin sitzt und beide halt ihre Meinung geben und sagen, woran es gelegen hat oder was man besser machen soll, was auch immer. Deshalb ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass er versucht, dass sich das bisschen persönlich auch anfühlt. Und ich kann mir vorstellen, dass einige GMs davor ein bisschen zurückscheuen, weil es halt auch irgendwie, für die ist das ja auch nicht schön, die ganzen Leute dann zu entlassen und oftmal auch unter der Saison, wenn sie wen traden oder so, das wollen die ja oft vielleicht nicht, aber es ist halt das Beste fürs Team oder jetzt aus der Business-Seite eben gesehen. Und dann ist es vielleicht manchmal leichter, wenn man halt nicht so einen Bezug zu den ganzen Leuten hat. Aber ja, wie gesagt, er scheut dann nicht davor zurück und ich glaube, das schätzen auch sehr viele Spieler an ihm.
Jetzt sind die ersten Eindrücke oft die wichtigsten und in der Vorbereitung auf dieses Gespräch haben wir gefragt, wie das bei euch war. Wie war dein erstes Mal mit Monty Ossenfort? Hat er sich bei dir vorgestellt, du dich bei ihm? War das in einem formalen Rahmen oder war das einfach so zwischen Tür und Angel? Wie hat sich das ereignet?
Ne, ist recht funny. Also in meinem allerersten Jahr, da war ich eben so, oh, keine Ahnung. Also da habe ich mir gedacht, okay, ich muss auf jeden Fall dem GM Hallo sagen. Also da habe ich drei Leuten Hallo gesagt. Da habe ich dem Head Coach halt Hallo gesagt, dem GM und dem Special Teams Coordinator. Bei denen habe ich mich halt wirklich so, oh, hallo, ich bin der Bernhard und Dings. Sowas gab es nicht mit Monty. Also das habe ich irgendwie nicht gefunden, dass das notwendig ist. Aber als wir uns das erste Mal quasi über den Weg gelaufen sind, quasi war so, hey, hallo, schön, dich kennenzulernen, was auch immer, halt gut, dich hier zu haben, bin gespannt, was du zeigen kannst und so halt. Also ja, das war quasi so das erste Gespräch, aber unformell halt. Also er hat mich nicht in sein Office gerufen oder so.
Jetzt hast du diese Hands-on-ness, nenne ich es jetzt einfach mal, schon als markanten Unterschied genannt. Gibt es noch irgendwas, das spürbar anders ist unter Monty Ossenfort im Vergleich zu der Ägide von Steve Keim?
Nein, also ich glaube, das ist der größte Unterschied. Also man kann immer in so ein Office reingehen, man kann immer mit ihm reden. Letztes Jahr habe ich ja einmal mit ihm geredet Richtung Ende der Saison und das hat er auch begrüßt und er hat mir auch in dem Gespräch gesagt, dass er das auch gerne so hat, dass er halt weiß, was in den Leuten vorgeht und wie man sich halt fühlt und all das, was man selber will. Und das war davor nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es recht schwer ist, weil die ganzen GMs und Scouts, man sieht die schon, also die stehen dann immer beim Training und so, aber man hat halt nicht so einen gezwungenen Bezug zu denen, wie zum Beispiel zu einem Coach, weil mit dem Coach muss man reden, mit dem Coach muss man im Meeting sitzen und all diese Sachen. Das heißt, mit denen hat man halt einfach viel mehr Austausch als mit den Scouts, die nach dem Training dann in den ersten Stock raufgehen und weiß Gott, was dort machen. Also wir haben einfach sehr viel weniger Einblick in deren Arbeitsleben quasi oder in ihren Alltag als mit allen anderen in diesem Verein. Deshalb ist es ein bisschen schwer zu sagen, so wie sich der jetzt genau unterscheidet. Aber das, was ich als Spieler halt mitbekomme, ist eben dieses, wie hands-on er ist und wie präsent er auch sein will, weil er muss nicht in diesem Team-Meeting stehen oder was auch immer. Aber er steht in diesem Team-Meeting und hört sich das an und ihn stört es auch nicht, dass er da keinen Sitzplatz hat, weil der Team-Meeting-Raum einfach nicht so groß ist, sondern er steht dann halt einfach daneben und ja, also den Vibe, den man so von ihm kriegt, ist zwar schon, dass es halt eine Autoritätsperson ist und all das, also man redet mit dem nicht wie mit einem Teamkollegen, aber er stellt sich nicht wirklich über einen. Also er, immer wenn man mit ihm redet, hat man das Gefühl, dass man alles sagen kann und ja, also es ist ein sehr angenehmer GM, ist schwer zu beschreiben, aber ja, auf jeden Fall sehr hands-on und Players First Mentality quasi.
Das wird total spannend, dass du von Vibe sprichst und vielleicht auch öfters nicht, lege ich dir jetzt einfach mal in den Mund, richtige Tonalität zu treffen. Das wird sicher noch ein Thema sein, das uns im Laufe der nächsten Folgen, vielleicht auch der nächsten Jahre beschäftigt, welchen Ton man in welchen Situationen versuchen sollte zu treffen. Weil er aber in diesen Meetings ist, weil er auch bei diesen Trainings ist, ist das so ein Ding, dass er dann wirklich bei jedem Training mit dabei ist? Nicht, dass du jetzt irgendwie genug Zeit hättest, dir das immer zu notieren, aber ist er gefühlt öfter als nicht mit dabei? Ist es so eine 50-50-Proposition? Wie häufig ist er tatsächlich am Team dran?
Also gefühlt, also ich könnte mich jetzt zumindest nicht an ein Training erinnern, wo man ihn nicht gesehen hat, entweder am Film oder wenn der Blick kurz schweift oder was auch immer, dass man ihn sieht. Also ich glaube, er ist auf jeden Fall bei jedem Training dabei. Und ja, wie gesagt, das ist auch nicht normal. Also den GM, den wir davor hatten, da gab es schon Tage, wo er dann auch mal mitten im Training übers Feld spaziert ist oder so und gerade eben erst dahergekommen ist. Und wahrscheinlich auch Trainings, wo er gar nicht zugeschaut hat oder bei diesen Tryouts, also bei diesen, wo sie Spieler signen wollen in der Saison, da haben sie dann Dienstag ist immer dieser Tryout-Tag und da steht der Monty auch immer draußen und schaut sich das an und das war auch nicht so bei dem anderen. Deshalb, er ist auf jeden Fall voll involviert in dem, was ja auch irgendwie verständlich ist. Also ich glaube, ein jeder wird das wahrscheinlich genauso machen, weil man ja natürlich wissen will, okay, so und so schaut mein Team aus, dass er nicht genau versteht oder mitbekommt, was für ein Play wird jetzt gerade gelaufen oder was auch immer. Das ist schon klar, aber er kriegt auf jeden Fall mit, wie ist die Stimmung beim Training und wie passen die Leute zusammen, wie ist die Chemie zum Beispiel im DB-Raum und was weiß ich. Das kriegt man halt alles einfach besser mit, wenn man bei diesen Sachen präsent ist und deshalb macht das auf jeden Fall sehr viel Sinn, dass er das macht. Und ja, aber so wie ich es halt eben kennengelernt habe, ist es auch nicht selbstverständlich. Deshalb kann man ihm das, glaube ich, schon anrechnen auch.
War er bei euch schon mal im Raum mit drinnen? Also wenn er wirklich Tight End Room Only ist und dergleichen und dann auf einmal der GM drinnen sitzt, da kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere dann nervös wird. Gab es das schon mal?
Einmal, ja. Also das ist ganz witzig in OTAs und hauptsächlich im Trainingscamp. Aber also im Trainingscamp da haben wir auch manchmal so Gastcoaches und so, die halt nur fürs Trainingscamp dabei sind. Das heißt, da ist dann eine fremde Person quasi im Meetingraum. Und was sie im Trainingscamp auch machen, ist, dass sie immer wieder so Scouts dann drinnen sitzen lassen, die sich das alles einfach anhören oder die sitzen dann halt einfach hinten und hören zu. Und einmal ist er eben auch drinnen gesessen, aber das war keine Normalität oder was auch immer. Ich weiß auch nicht genau, warum er sich das anhören wollte, aber wahrscheinlich eben genau wegen dem, so wie ist die Stimmung, auch wie redet der Coach mit den Spielern, so, weil das evaluieren die ja natürlich auch so. Haben wir den besten Coach für diese Position oder könnten wir da was verbessern? Und wenn wir das haben, wie tun die Spieler im Meeting? Sind die interaktiv? Wie läuft das Meeting generell ab? Einfach, dass sie ein Gefühl dafür bekommen. Und wenn sie diese Scouts da eben im Trainingscamp dazusetzen, das war fast jedes Meeting eigentlich, das machen sie vielleicht einfach, um halt, weil sie eben nicht immer genau wissen, okay, keine Ahnung, wir spielen Play XY, aber die kennen das Playbook ja nicht wirklich. Also die wissen zwar, okay, das ist ein Power Run oder das ist ein Outside Zone Run oder Four Verticals. So die Basics kennen sie, glaube ich, schon von Football, aber die kennen, glaube ich, das Playbook nicht. Und wenn man dann eben die Scouts da immer wieder reinsetzt, dass die auch besser verstehen, weil die schauen sich natürlich den Film auch an, aber wissen nicht wirklich genau, was jetzt gecoacht wird bei diesem Play. Und einfach um diese Diskrepanz da ein bisschen zu eliminieren, glaube ich, ist es ganz gut, dass sie da eben Leute reinsetzen, dass wenn sie dann oben sitzen und sich das selber anschauen, dass dann eben dieser eine Scout, der im Thailand Room gesessen ist, sagen kann, obwohl es irgendwie falsch ausgeschaut hat für sie vielleicht, kann er dann sagen, nö, das wurde schon so gecoacht und das passt schon so, der hat seinen Job gemacht. Aber fand ich sehr interessant, war davor auch nicht so.
Dazu passend eine User-Frage, die reingekommen ist. Wir haben erneut viele, viele Fragen von Hörerinnen und Hörern bekommen, aber die allermeisten waren ohnehin schon auf meiner Agenda. Eine Ergänzung zu dem, was ich dich auch bisher fragen durfte, kam von einem User, der fragt, gibt es immer noch neue Dinge, die Austin Ford jetzt etabliert?
Ja, das ist eine schwere Frage zu beantworten. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es Sachen gibt, die er natürlich geändert hat. So, wie scouten wir Gegner? Das ist das Einzige eigentlich so, was ich mitbekommen habe, weil wir natürlich jede Woche diesen Scouting Report kriegen und der schaut halt jetzt einfach anders aus. Also ich denke mal, dass er da einfach andere Richtlinien gegeben hat als der GM davor, so wie seine Scouts quasi scouten sollen. Aber alles andere ist ein bisschen so hinterm Vorhang für uns Spieler, weil wir nicht wirklich wissen, okay, wie will der, dass Sachen gemacht werden und so. Also da sind wir sehr weit weg eigentlich. Und so tatsächliche Änderungen hat der GM selber ja nicht am Training. Also das ist alles dem Headcoach überlassen. Wie trainieren wir? Wie machen wir generell unsere Sachen? Also das ist alles vom dem Headcoach überlassen. Und der GM ist halt eben die Scouting-Operation quasi. Und das Einzige, was wir da eben Woche für Woche mitbekommen, ist dieser Scouting Report, soweit ich das beurteilen kann. Und Ja, also ich weiß nicht, ob meine Antwort da jetzt so hilft, aber sehr viel, was halt der GM verantwortlich auch ist, ist halt für uns nicht wirklich ersichtlich.
Was ist deine Meinung zu den beiden Ossenford Draft Classes? Also wenn man sich die aktuelle anschaut, natürlich mit Headliner Marvin Harrison Jr., mit Darius Robinson, der am kommenden Sonntag dann endlich auch sein Debüt feiern wird, mit Max Melton, mit Trey Benson, mit Tip Ryman, mit Dadrian Taylor-Demerson. Das sind alle Spieler, von denen es schon Instant Contributions gab. Bis auf Darius Robinson haben alle genannten Spieler entweder 10 oder tatsächlich alle 11 Spiele der Cardinals absolviert. Und auch wenn es die Light-Variante ist, ich muss immer wieder ein klein wenig an den ersten Draft von Dan Campbell als Detroit Lions Head Coach denken, als er Penei Sewell gesagt hat, du wirst als Tackle Cornerstone unserer Franchise. Was ist der erste Pick der Ära von Monty Ossenford, abgesehen davon, dass er runtergegangen ist und ordentlich aufgeladen hat? Paris Johnson Jr., einer der großen nächsten Star-Tackles in der NFL. Und auch wenn sich B.J. Ojolari natürlich verletzt hat mit Garrett Williams, mit Michael Wilson, hat man auch da Value-Picks in Runde 3 hingelegt. John Gaines ist ein Starter an der Offensive Line. Clayton Tunis ist Backup. Also top to bottom sind das unfassbare Draft-Classes. Das ist jetzt mein Outside-Looking-In Ding, die Kurzanalyse. Wie blickst du auf das, was er bisher nach Cardinal Land gebracht hat?
Ja, ich glaube, ich sehe das sehr ähnlich. Also man muss natürlich immer die höheren Draft-Picks priorisieren, weil die halt einfach einen sehr großen Impact auf die Franchise haben, weil natürlich erwartet wird, dass die dann auch mehrere Jahre spielen. Deshalb ist das natürlich auch noch ein bisschen Zukunftsmusik. So, ich meine, Paris Johnson ist jetzt in seinem zweiten Jahr, spielt jetzt Left Tackle. Das heißt, er muss immer noch ein bisschen wachsen in diese Position hinein und all das, aber man sieht auf jeden Fall, dass er einen Schritt gemacht hat und dominant ist, auch ein bisschen mehr zum Leader wird. Und deshalb, es geht alles in die richtige Richtung. Aber ob jetzt zum Beispiel Marvin Harrison Jr. Für 5 Jahre noch richtig gut sein wird, ist jetzt natürlich schwer zu sagen. Aber so wie du es erklärt hast, auch mit den Picks, zum Beispiel Clayton Tune oder Rabbit, so Leute, die jetzt nicht wirklich so Stars sind, das sind auf jeden Fall alles Leute, die contributen und somit successful Picks sind, unter Anführungszeichen. Deshalb, ich glaube auf jeden Fall, dass er 2 gute Draft-Classes gemacht hat und wird dann sich eben zeigen, so nächstes Jahr, übernächstes Jahr, ob das alles Früchte getragen hat, weil zum Beispiel eben die Lions, die sind jetzt in ihrem 3. oder 4. Jahr eben mit Campbell, 4. Und das ist jetzt eben so die Zeit, wo man sieht, okay, da hat anscheinend das Große gepasst. Natürlich, die hatten sich auch irgendwelche Sachen, wo sie gesagt haben, okay, das war jetzt vielleicht ein Fehler oder hat jetzt doch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber im Großen und Ganzen haben sie auf jeden Fall die richtigen Schritte gesetzt und das sieht man jetzt quasi am Outcome. Wir sind noch nicht dort. Also wir haben jetzt auf jeden Fall sehr gute Spiele gehabt und all das und es könnte die erste Saison sein unterm JG und dem Monty, wo man wirklich sagen kann, okay, weiß nicht, vielleicht ein Playoff-Win oder was auch immer am Ende dann rausschauen wird. Oder Playoffs mal wäre auch ein Fortschritt. Aber ich glaube, man wird es dann erst die kommenden Jahre sehen, weil das ja alles auf dem aufbaut, auf diesen 2 Draft-Classes quasi, baut das ja dann alles auf. Und umso solider diese Basis ist, umso erfolgreicher war dann halt alles. Deshalb ja. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen auf jeden Fall sehr gut. Und ja.
Das nächste Mal oder eines der nächsten Male, wo du dann wahrscheinlich auch mit ihm direkt zu tun haben wirst, ist, wenn es darum geht, wie es nach der Saison weitergeht. Vergangenes Jahr hast du nach dem Exit-Gespräch dann relativ rasch einen Futures-Vertrag unterschrieben, der dich dann auch über die Offseason an die Arizona Cardinals gebunden hat. Wie läuft das ab? Sitzt der bei so einem Meeting oder bei so einer Vertragsunterzeichnung dann auch mit dabei? Ist das rein etwas, das du mit deinem Agenten machst, wie läuft das ab?
Also so Futures-Verträge, muss man dazu sagen, sind eben Verträge, die eigentlich nur von Practice-Roster-Spielern unterschrieben werden, weil Active-Roster-Leute, die unterschreiben dann so einen Free-Agent-Vertrag, wo halt dann eben, da wird ums Geld geredet und was auch immer. Und Futures-Verträge sind halt Minimum-Verträge, die einen eben nicht mal ein Jahr binden, sondern eben, so wie du gesagt hast, nur über die Off-Season, quasi bis zum Ende vom Trainingscamp, wo sie quasi deinen Namen reservieren, unter Anführungszeichen. Aber da hat man nichts garantiert oder keine Job-Security oder was auch immer. Deshalb, da ist recht wenig mit Verhandeln, also eigentlich gar nicht, da wird nicht verhandelt, das ist quasi, hey, da ist, wir wollen dich nochmal behalten, da ist der Futures, unterschreib den. Deshalb, ja, also das läuft sehr unromantisch eigentlich ab, also man trifft sich da im Essenssaal bei uns und the Head of Player Development, oder ich kenne seinen Jobtitel nicht genau, aber Matt Harris quasi, der legt uns da die Verträge hin, wir unterschreiben die und gehen. Also ja, wenig spektakulär.
Hast du Matt Harris gesagt?
Ja.
Das ist der Director of Football Administration, nur damit wir das titelmäßig dann auch geklärt hätten. Spannend, wie sich das alles zuträgt. Spannend war auch, dass die New York Giants in der Offseason eine Mannschaft waren, die dort Einblicke in die Organisation gegeben hat, und das via Hard Knocks. Das war meines Wissens nach, glaube ich, in Europa nicht verfügbar oder zumindest nicht auf legalem Wege zu sehen, anders als das Preseason Hard Knocks. Es gibt mittlerweile ja auch ein In-Season Hard Knocks und vergangene Off-Season eben erstmals ein Off-Season Hard Knocks. Und da ist ein Clip übergeblieben von Joe Shane, der dieser Tage dann auch wieder hochgespielt worden ist, nämlich als er Saquon Barkley, dem Franchise-Running-Back der Giants, per Telefon mitgeteilt hatte, dass sie ihn eben nicht unterzeichnen werden, dass sie ihn erst einmal den Market testen lassen, damit er rausfinden kann, wie viel er wirklich wert ist. Und da gab es dann noch irgendwie ein paar mehr Clips, unter anderem wie John Mara, der Besitzer der Giants oder Co-Besitzer der Giants, dann auch gesagt hat, das würde ihn extrem schmerzen, wenn Barkley zum Beispiel zu den Eagles gehen würde. Natürlich ist genau das passiert, dass er von den Eagles ein Angebot bekommen hat. Läuft aktuell alles in Grund und Boden und lässt Joe Shane auch wirklich schlecht aussehen, beziehungsweise die Entscheidungsfindungen, die eigentlich damit begonnen haben, dass man Daniel Jones einen Vertrag gegeben hat, wo, glaube ich, relativ früh klar war, dass das in die Hosen gehen könnte oder die Chancen sehr hoch sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn solche Clips dann hochgespült werden bei Entscheidungen, die man treffen muss, egal in welche Richtung, wie viele GMs, glaubst du, werden sich bei solchen Dingen dann überhaupt noch filmen lassen wollen, wenn sie jetzt sehen, was dem guten Joe Shane widerfährt?
Ja, filmen lassen wollen oder nicht? Also wenn sie das entscheiden können, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber ich finde es, um ehrlich zu sein, eigentlich ganz cool, dass auch diese Seite quasi gefilmt wird, weil irgendwie ist das dann auch so ein bisschen, dass sie accountable gehalten werden irgendwie, weil sie das dann nicht unter den Tisch kehren können oder sagen können, nö, das war ja gar nicht so oder das war dem sein Fehler, sondern das wurde halt einfach dokumentiert quasi und man kann sich dann im Nachhinein quasi genau überlegen, okay, war das deine Schuld, war das nicht deine Schuld? Und normalerweise ist das immer nur auf Coaches- und Spielerebene, am meisten natürlich auf Spielerebene, weil da natürlich alles gefilmt wird und da ist alles on display, so okay, der hat den Ball jetzt fallen lassen oder der hat einen Pick geworfen und das kann jeder dann urteilen und auch auf Social Media quasi teilen, was auch immer, aber eben da in diesen dunklen Hinterräumen, wo die Verträge gemacht werden, da ist das normalerweise nicht so, dass man so einen Einblick bekommt, wo dann auch der normale Fan sich ein Bild davon machen kann und seinen Senf dazugeben kann. Deshalb, ich hoffe, dass das mehr gefilmt wird. Wäre ganz cool eigentlich, auch mehr Einblicke in sowas zu bekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Teams sagen, oh, das lass mal lieber weg. Aber ich finde ganz interessant, dass, weil ich glaube, das ist irgendwie das Schwerste, so am Job GM. Dass natürlich, da geht alles um Nummern und wie viel zahlen wir denen und Cap Space und keine Ahnung was. Aber was man, glaube ich, leicht vergessen kann als GM ist, wie fasst das Team auf, was macht das mit der Teamdynamik, und das stelle ich mir wirklich den springenden Punkt am GM sein selber vor, dass die halt zwar das Finanzielle alles regeln und natürlich die Draftpicks holen und all das, aber dann trotzdem noch schaffen, eine gute Teamchemie und die richtigen Leute irgendwie auch im Lockerroom zu haben, um ein funktionierendes Team zu haben. Und ja, deshalb, das hat mich daran gerade nochmal erinnert.
den Clip, den ich angesprochen habe, Josh Shane, wie er Saquon Barkley de facto entlässt, den gibt's in den Shownotes dieses Podcasts. Es ist ein hochinteressantes Business, jenes des GM in der NFL, und hoffe, wie so häufig, dass wir euch ein klein wenig was darüber berichten konnten, dass dann auch hängen bleibt, wo ihr dann beim nächsten Mal sagen könnt, hey, bei diesem tollen Podcast habe ich das und das gelernt. Zu lernen gibt's wie immer viel in der NFL Woche für Woche, und deswegen widmen wir uns in unserer dritten Rubrik auch wie immer dem Geschehen aus der NFL, dem Ganzen, was sonst noch so passiert ist. Das heißt bei uns
rund um die NFL.
Vieles, das sich zugetragen hat in Woche 12, langsam aber sicher beginnt sich die Spreu so richtig vom Weizen zu trennen. Und es gibt auch viele, die sagen, die Football-Saison beginnt erst so richtig am Thanksgiving-Weekend. Volle Action, 3 Spiele am Donnerstag in den USA. Es gibt ein Black-Friday-Spiel, es gibt Sonntagsspiele, es gibt ein Monday-Night-Football-Spiel. Viel los. Bevor wir auf Woche 13 blicken, lass uns zurückblicken. Ein Takeaway aus Woche 12, der für dich überbleiben wird.
Ich weiß, also der Martin schickt mir natürlich immer vorhinein so ein bisschen so ein Briefing, und da hat er bei dieser Frage ganz fett geschrieben, ein, mit Betonung auf eins, und auch jetzt nochmal so betont, aber ich kann es einfach nicht lassen. Also ich habe es in einem Punkt zusammengeführt, und zwar Upset, aber ich muss 3 Spiele dafür nennen. Und zwar Cowboys gewinnen gegen Washington, ist ein Upset für mich. Titans gewinnen gegen die Texans und Browns gewinnen gegen die Steelers, was vielleicht das größte Upset ist, neben Cowboys und Washington. Aber das ist quasi so mein ein Takeaway von Woche 12. Und ja, vielleicht so genau wie du gesagt hast, jetzt fängt Football an, und jetzt werden die Spiele auch immer tighter und tighter, vor allem bei den Leuten, die wirklich um Playoff-Spots kämpfen. Da wird es jetzt kaum irgendwelche Spiele geben, wo es 40-7 ausgeht oder was auch immer, sondern da geht es jetzt wirklich um die Wurst. Und vielleicht ist das eben der erste Vorgeschmack darauf, dass halt jetzt wirklich die Teams wirklich um alles kämpfen müssen.
Ich finde diesen Upset-Punkt aber super, weil man einmal mehr und eigentlich jede Woche vor Augen geführt bekommt, dass es keine Sure Things in der NFL gibt. Also ich wäre in 100 von 100 Fällen davon ausgegangen, dass die Steelers das gewinnen, vor allem auch noch diesen Sieg gegen die Ravens, und dann aber klassischer Fall von Short Week und Road Game und Division Rival, und die wollen natürlich auch gewinnen. Und ehe du dich versiehst, bist du im Blizzard auf einmal hinten und kannst da nicht mehr aufholen. Und dann gibt's die Niederlage. Und so ist es natürlich auch vielen anderen Teams gegangen, und das zeigt dann auch immer und immer wieder, es ist so schwer, in der NFL zu gewinnen. Schwer ist es auch, Awards zu gewinnen. Wir nähern uns der Award-Season an, beziehungsweise den Awards, die dann auch von der Associated Press ausgegeben werden. Das gibt dann mittlerweile eine eigene Veranstaltung vor dem Endspiel. NFL Honors nennt sich das, wo dann all diese Awards vergeben werden. Aber nachdem wir jetzt 3/4 der Regular Season, auf denen diese Awards dann auch basieren, nachdem wir das absolviert haben, diese 3/4 der Saison, wollen wir mal so eine kleine Prognose wagen, wo es denn hingehen könnte mit MVP, Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, die Rookies und der Coach of the Year. Und ich habe da in der Vorbereitung auf diese Aufzeichnung natürlich auch all diese Awards gegeben und habe zur Abwechslung auch selber ein paar Picks mitgebracht. Und wir beginnen einfach mal mit dem Big One, mit dem bisher gespielten Football. Wer ist für dich MVP?
Da habe ich Lamar Jackson auf jeden Fall. Also ich finde, der spielt einfach, auch jetzt im letzten Spiel hat man wieder gesehen, dass er einfach richtig guten Football momentan spielt. Er gibt den Ball nicht her. Also der Job von einem Quarterback ist ja eigentlich, Touchdowns zu werfen, die Offense das Feld runterzuführen und den Ball so gut wie möglich zu beschützen vor der gegnerischen Defense. Und ich finde, das macht momentan keiner besser als er.
Absolut legitime Wahl. War bei mir tatsächlich der Toss-Up zwischen Lamar Jackson und demjenigen, für den ich dann tatsächlich entschieden habe. MVP ist für mich tatsächlich im Wortsinne der wertvollste Spieler, und versucht das dann immer so mit dem Gedankenexperiment zu wagen. Nimm diesen einen Spieler aus dieser Mannschaft raus und sieh dir an, wie sie sonst performen würde. Und Lamar Jackson is one of a kind, absolut keine Frage. Aber mit Henry und den Waffen wäre das wahrscheinlich für andere Quarterbacks machbarer. Es hört sich jetzt komisch an. Aber auch mit dem, was Andy Reid die Jahre vorher mit Backups und auch mit Alex Smith und dergleichen veranstaltet hat, ja, Mahomes ist da wahrscheinlich der beste Quarterback, aber es gäbe wahrscheinlich auch, also ich könnte mir vorstellen, dass die Chiefs Offense auch mit einem Carson Wentz okay wäre. Jetzt nicht lights out Mahomes-isch, aber okay. Und in diesem Wortsinne, der wertvollste Spieler ist für mich Josh Allen. Nicht nur die Art und Weise, wie oft er selbst dann auch das Heft in die Hand nimmt und sein Game-Winning-Touchdown-Run gegen die Chiefs vor 1,5 Wochen ist da das beste Beispiel. Auch die Waffen, die er hatte und ihm dann aber auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Kincaid jetzt lange out, Keon Coleman mit Rookie-Mistakes, Amari Cooper in and out of the Lineup. In Summe beeindruckendste Saison für mich bisher und er Buffalo bei 9-2. Das sind alle Statements. Überfällig, dass ein MVP-Award wahrscheinlich auch in seine Richtung wandert. Aber wenn jemand sagt Lamar Jackson, ist das genauso legitim wie Josh Allen. Deswegen gehen wir gleich zum Offensive Player of the Year und da wird es dann wahrscheinlich keine zwei Meinungen geben. Das ist ja nämlich immer so, MVP de facto ein Quarterback Award. Es muss Außergewöhnlichstes passieren, dass es ein Running Back wird. Und dementsprechend ist der Offensive Player of the Year dann immer so der Trostpreis für denjenigen Offensivspieler, der gerade kein Quarterback ist. Bei mir ist es Saquon Barkley.
Ja, ich habe auch Saquon Barkley, aber Chase ist halt auch, also was der die letzten Wochen, vor allem dahin, sorry, die Bengals bisschen am Struggeln und all das, aber gefühlt, wenn man ein Bengals-Spiel anschaut, dann spielt nur er. Und jeder Defense weiß natürlich, wir spielen gegen Chase und wir müssen den Double covern und was auch immer. Aber irgendwie schaffen die das halt einfach nicht. Und deshalb, für mich war es zwischen den Zweien und um ehrlich zu sein, natürlich jetzt nach der Performance von Barkley die letzte Woche schwer, nicht Barkley zu nehmen. Aber ich wollte auf jeden Fall Chase quasi auch noch nennen, weil der einfach lights out ist. Und als Receiver ist, finde ich es nochmal ein bisschen schwerer, manchmal so herauszustechen. Natürlich, er mit Burrow, das sind einfach Homies und der wirft ihm natürlich auch den Ball, auch wenn er gecovert ist. Aber als Running Back, da kriegt man einfach seine 15, 20 Touches, vor allem wenn man so dominant ist, sowohl Checkdowns als auch geplante Runs. Deshalb glaube ich, dass es da ein bisschen leichter ist. Oder nicht leichter, es ist nie leicht, so dominant zu sein. Aber als Receiver, wenn man da so heraussticht, glaube ich, ist es nochmal ein bisschen imposanter.
Auf deine Wahl beim Defensive Player of the Year bin ich extrem gespannt.
Ich habe Hendrickson genommen, der führt die Sackliste an. Der spielt einfach eine stabile Saison, eine dominante Saison. Ist schon ein bisschen ein älterer Spieler, aber spielt auf jeden Fall eine sehr gute Saison. Ich wollte den Buda nehmen. Ich bin natürlich biased, aber unsere Defense läuft einfach durch den durch. Der macht gefühlt jeden Tackle. Und ich glaube, das Einzige, was fehlt, dass ich ihn genommen hätte oder dass man ihn generell nehmen könnte, ist Defensive Player of the Year. Er hat halt einfach nicht wirklich Interceptions. Aber wenn der 4-5 Interceptions in der Saison schon hätte, dann wäre er, glaube ich, ein Frontrunner auch für andere Leute außerhalb von der Organisation. Aber wenn er 1-2 nur gehabt hätte, dann hätte ich ihn, glaube ich, genommen. Aber Hendrickson ist mein Pick.
Und es ist echt gut, dass wir vorher schon unsere Notizen austauschen, bevor wir das überhaupt aufzeichnen. Denn jetzt kann ich natürlich auch sagen, dass ich das tatsächlich so auf der Rechnung hatte. Erst einmal, der Defensive Player of the Year Award ist in Wahrheit ein Front 7 Award. Seit 2011 gab es genau einen Defensive Back, der Defensive Player of the Year geworden ist und das war Stephon Gilmore in der letzten Super Bowl Saison der New England Patriots. Und beide meine Picks, und da gibt's klaren Favoriten und dann eben auch den Toss-Up, sind Defensive Backs. Es gibt so viele tolle Front-Seven-Spieler und tolle Leistungen und Sack-Artists und dergleichen in der NFL, aber was Xavier McKinney, der Safety der Green Bay Packers, in dieser Saison spielt, und übrigens auch so jemand, der von den New York Giants gehen gelassen worden ist, also einfach nur for good measure, das ist schon beeindruckend. 7 Interceptions bisher, davon 5 aufeinanderfolgende Interceptions in den ersten 5 Spielen, also in jedem Spiel eine. Und wenn du bedenkst, du startest in die Saison, der Saisonstart für die Packers war natürlich kein leichter, und bekommst in jeder Partie aufgrund einer Person einmal öfter den Ball als der Gegner, das ist schon extrem beeindruckend. Und deswegen, klein wenig mehr DB-Liebe, Xavier McKinney ist meine 1A. Und dann habe ich in der Vorbereitung auf die Partie vom vergangenen Sonntag, die ich im Rahmen der Endzone auf der Zone kommentieren durfte, nämlich Seahawks und Cardinals, Mabuda Baker mal ein klein wenig näher angesehen und habe davor auch schon ein paar Spiele gesehen. Ich meine, allein schon die schiere Zahl an Total Tackles. Exakt 100 in 10 Spielen. Ein Ballhawk vor dem Herrn. Ballhawk vielleicht nicht ganz, was die Interception und Turnover-Rate anbelangt, aber jemand, der ein unfassbares Näschen für Ball und Ballträger hat. Und die Art und Weise, wie er diese Rolle interpretiert und wie er auch die Cardinals Defense am Laufen hält, das hat mich so extrem beeindruckt, und da sind wir wieder beim Most Valuable. Die Cardinals Defense ist in allen Metrics average oder in den meisten Metrics average. Nimm Buda Baker raus und das ist wahrscheinlich eine Bottom 5 Unit. Und dieser eine Spieler macht halt den Unterschied zwischen NFL Worst und zumindest Mittelklasse. Und dass ein einziger Spieler eine Unit so elevaten kann, das ist schon special, und das ist für mich dann dementsprechend die 1B, was der Defensive Player of the Year anbelangt. Also wir sind da wahrscheinlich, du bist da nicht biased, sondern dann tatsächlich auch in deiner Expertentätigkeit mehr als nur objektiv. Wir haben noch 3 Awards. Offensive Rookie of the Year, Defensive Rookie of the Year, Coach of the Year. Machen wir an einem Aufwasch. Wer sind die 3 Menschen, die das deiner Ansicht nach verdienen, diese Hardware?
Also Offensive Rookie of the Year, glaube ich, ist irgendwie sehr, da will wahrscheinlich jeder den Daniels einfach nehmen. Der spielt einfach eine gute Saison bei Washington und ist halt wieder so ein Pick, so ist halt der Quarterback, weißt du, wie man. Wird das Team genauso laufen ohne ihn? Keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall mein Pick, also hat er sich auf jeden Fall verdient. Wenn ich aber nennen will, ist, wer wirklich eine gute Saison spielt, eine Saison für die Geschichtsbücher eigentlich, ist Brock Bowers. Und dass der in seinem ersten Jahr da so reinkommt als Tight End bei den Raiders und einfach diese Stats abliefert, ist nicht normal. Ich glaube, er leadet, also ist on pace, den Receiving Record von Puka Nacur zu brechen, und das als Tight End.
Den Quarterbacks.
Ich wollte gerade sagen, in einem Team, was generell nicht so gut aufgestellt ist. Also das ist schon beachtlich. Deshalb wollte ich den da nennen. Defensive Rookie of the Year konnte ich mich nicht entscheiden. Spielen aber beide beim selben Team. Jared Verse und Braden Fiske. Ich hoffe, ich habe das irgendwie jetzt richtig ausgesprochen. Aber die sind beide D-Liner. Fiske ist Inside, Interior D-Liner und Verse ist Edge Rusher quasi. Ich habe jetzt erst gestern, ich glaube, die haben gegen die
Eagles gespielt,
genau, und ich habe diesen einen Clip gesehen, wo wir haben schon mal über ihn geredet, Jordan Mailata, den Left Tackle von den Eagles, was ein Human Being ist, den man nicht oft in seinem Leben sieht. Der ist irgendwie 6'6 oder 6'5, so groß wie ich, und wiegt aber 360 Pfund, also so 160, 165 Kilo. Also ein huge Dude einfach. Und der Verse ist einfach durch ihn durchgelaufen, hat ihn quasi von seinen Füßen geflippt und am Rücken gelegt, als wäre es nichts, als wäre es Luft. Also der spielt auf jeden Fall richtig gut, aber ich habe beide eben aufgeschrieben, weil der Fiske, wenn der nicht so gut spielen würde, weiß ich nicht, ob der Verse so gut spielen würde. Weil natürlich immer, wenn du einen Interior Lineman hast, der wirklich gut spielt, dann hast du einfach immer dein 1-on-1 draußen auf der Edge. Außer sie sagen, okay, wir nutzen einen Running Back oder den Tight End, um da noch ein bisschen zu helfen, aber dann verlierst du natürlich wieder einen Receiver. Deshalb die zwei als Tag Team wahrscheinlich eben, so wie du gemeint hast, ist dann meistens der Pass Rusher eben der Nominee. Deshalb Jared Verse ist mein Nominierter, aber beide eigentlich irgendwie spielen Hand in Hand für mich. Und den Coach of the Year habe ich den Tomlin. Man könnte es natürlich auch den Campbell geben, aber der Tomlin, ich weiß nicht, der macht das seit Jahrzehnten jetzt wahrscheinlich schon bei den Steelers. Und die sind einfach immer mit dabei, aber dieses Jahr spielen sie wirklich guten Football. Und obwohl sie aber am Anfang der Saison durch diese QB-Controversy durchgegangen sind und jetzt quasi mit Russell endgültig spielen, aber ja, der hat ein paar Sachen zum Regeln gehabt quasi in der Saison, aber die Defense, die spielt meistens gut bei ihnen, aber jetzt eben auch die Offense gut am Spielen, und ich glaube, hat sich auf jeden Fall verdient.
Ich werde es auch versuchen, so rasch als möglich durchzugehen. Offensive Rookie of the Year, Jaden Daniels, de facto hauptverantwortlich für diesen Turnaround der Washington Commanders. Franchise im ersten Jahr auf der wichtigsten Position bei einer Traditionsfranchise, die komplett im Umbruch ist, dann auch tatsächlich das aufzurufen und zu liefern, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Finde Brock Bowers aber genauso cool und legitim, und dass er unter all den genannten Gründen bei dieser Chaos-Franchise tatsächlich so performt, das spricht noch viel mehr für ihn. Defensive Rookie of the Year, auch hier eine DB-Wahl, nämlich ein Defensive Back bei den Philadelphia Eagles, Quinion Mitchell. Ich glaube, es hat bis zu dieser Woche gedauert, und das war auch nicht unbedingt seine Schuld, bis er überhaupt einen Touchdown letztlich zu verantworten hatte. Als Rookie in der NFL auf der Cornerback-Position wirst du so oft getargetet, aber die Opposition wirft mittlerweile nicht mal mehr in seine Richtung. Er ist immer noch Rookie. Das sagt schon alles, beziehungsweise extrem viel. Nee, umgekehrt. Sagt sehr viel, wenn nicht sogar alles. Und Coach of the Year gibt es eine 1A und eine 1B. Mike Tomlin ist für mich 1A. Wer hätte vor der Saison gedacht, dass er mit dem Quarterback-Room die Division dann auch tatsächlich anführen wird nach 12 absolvierten Wochen. Und 1B, Kevin O'Connell von den Minnesota Vikings. Wer hätte sich vor der Saison gedacht oder mit der Verletzung von JJ McCarthy, dass Sam Darnold und die Minnesota Vikings bei 9-2 stehen werden. Unfassbarer Coaching-Job von KOC, und ich glaube, da kann man wahrscheinlich nicht falsch liegen, wenn man eine dieser beiden Personen dann auch entsprechend nominiert. Wo man sehr wohl falsch liegen kann, ist im Umgang mit Spielern, und da sind die New York Giants dieser Tage dann zur Franchise avanciert, die sich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Daniel Jones erst einmal zu demoten, de facto vierter Quarterback, dann Scout-Team Safety vom ehemaligen First-Round-Pick, dem man an 4 Jahres 160 Millionen Dollar Vertrag umgehängt hatte. Also man kann jemandem schon sagen, du bist nicht mehr in unseren Plänen drinnen, und wurde dann auf seine Bitte hin auch endlich released, aber das war schon, was ihr da so mitbekommen habt, eine extreme Shitshow, was man halt einfach mit Spielern, die wenig überraschend auch Gefühle und Emotionen haben, so einfach nicht macht. Jetzt von einem Spieler wie dir über so einen Spieler wie Daniel Jones, wie hast du das miterlebt?
Ja, ich meine, das ist natürlich immer schwer. Ich meine, jeder kämpft hier jeden Tag für seine Rolle, für seine Position und natürlich auch um Spiele zu gewinnen. Und ich meine, ich war natürlich nicht in dem Building, aber was man von außen eben gesehen hat, wie sie ihn behandelt haben, das ist schon sehr schwer auch mit anzusehen irgendwie. Also ich meine, man muss sich das mal vorstellen, man ist der Franchise Quarterback, man ist die Hopes and Dreams von dem Verein, egal ob umstritten oder nicht, aber man ist der Dude quasi, und dann steht man auf einmal mit einem Red Cap am Practice Roster und spielt den Safety von den Gegnern. Ich kenne die Gründe natürlich nicht, warum das war. Vielleicht hat es einen guten Grund gehabt oder vielleicht auch nicht. Und dann eben zum Requested Release. Das sagt schon viel aus, weil der Spieler lässt natürlich auch sehr viel Geld liegen, und die lassen den nicht einfach gratis gehen, aber ihm war es das quasi wert, zu sagen, hey, ich will hier weg, und das spricht schon Bände. Und ja, ist leider Gottes auch für solche Spieler, die, wo man eigentlich denkt, okay, der hat so und so viel Guaranteed Money und generell so viel Geld, bei dem läuft sicher alles gut, oder selbst wenn nicht alles gut läuft, dann kann er drüber hinwegsehen, weil er eben das Geld bekommt. Aber wie man sieht, ist es dann doch auch nur ein Mensch, der Emotionen hat und einfach weg wollte von dort und quasi nicht so mit sich umgehen lassen und dann eben auf das Geld auch, auf etwas von dem Geld verzichtet hat.
Bin im Regelfall nicht ganz so direkt, aber in diesem Fall, shame on you, New York Giants. Andere Scouts, GMs, Coaches, Spieler, potenzielle Draftees werden sich sowas sicher auch notieren. Und kann man auch gut vorstellen, dass es nach der Saison ziemliches Housecleaning geben wird. Widmen wir uns doch positiveren Dingen. Der bevorstehenden Woche 13. Gib mir ein Spiel oder eine Geschichte oder eine Storyline, auf die du dich freust.
Okay, ich gebe dir ein Spiel und eine Storyline. Ein Spiel für mich ist 49ers und Bills. Ich glaube, das ist einfach das Top-Spiel in der Woche. Aber die nicht Storyline wirklich. Aber wir haben am Anfang von der Saison, kann ich mich erinnern, haben wir über Caleb Williams geredet und wie er mit Pressure umgeht und warum die Leute ihn mit Pressure attackieren. Und am Anfang der Saison haben die Stats einfach klar gezeigt, dass er damit nicht so gut umgehen kann. Und jetzt habe ich von Pro Football Focus gesehen, Caleb Williams gegen Blitz in den letzten zwei Spielen, 86,2% Adjusted Completion Rate, 276 Passing Yards, 0 Turnovers, 4 Big Time Throws, was auch immer das heißt. Aber auf jeden Fall Big Improvement. Und das ist natürlich das, was man sehen will von seinem Rookie Quarterback, vor allem wenn man in der First Overall Player ist im Draft. Und ich habe die Bears ein bisschen gelobt am Anfang von der Saison. Natürlich, die sind immer noch, gehen durch ihre Sachen durch und so, aber die kommen jetzt gerade von einem sehr competitive Spiel gegen die Vikings und haben da auch guten Football gespielt und deshalb, die spielen jetzt gegen die Lions und vielleicht ist das genau das Matchup, was schwer wird für die Lions, was die Lions wieder mal challenged, weil die haben die letzten Wochen gefühlt immer sind easy über jeden drüber gelaufen, aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, worauf ich mich freue, ob eben der Caleb Williams auch gegen so ein richtig dominantes Team wie die Lions einfach zeigen kann, dass er gut ist oder ob diese Rookie-Inconsistency immer noch in ihm drinnen ist und jetzt vielleicht wieder mal ein schlechteres Spiel hat.
Die Zeit genutzt, um für dich Big-Time-Throw nachzusehen. A Big-Time-Throw is a high-difficulty, high-value-pass. They are characterized by excellent ball placement and timing, typically on deeper passes or into tight Windows. Liegt dann natürlich immer im Auge des Betrachters, der Betrachterin, wie schwierig das tatsächlich ist und wie big time dieser Wurf dann auch tatsächlich ist, aber das lassen wir mal so stehen. Als Rausschmeißer haben wir diese Woche noch was ganz Besonderes. Wir haben vergangene Woche über eine halbe Stunde über Turf und Cleats gesprochen und wir haben schon anklingen lassen, dass sich ein paar Paare Cleats bei dir in der Wohnung verloren haben und dass wir auch versuchen werden, jemandem eine Freude damit zu bereiten. Und wenn es dann vielleicht auch noch für einen guten Zweck ist, dann ist es doch umso schöner. Deswegen hast du angeboten, ein brandneues Paar Football Cleats an einen User, eine Userin abzugeben, wenn bei einer stillen Aktion auch der Preis stimmt. Wir wollen ein klein wenig Geld lockieren für den guten Zweck. Wir sind uns sehr, sehr sicher, was dieser gute Zweck werden wird. Aber wir brauchen noch eine Woche, um das dann auch final bestätigen zu können. Aber würde meinen, diese und kommende Woche kann in jedem Fall für ein paar neue Football-Cleats Größe 46 mitgeboten werden. Bitte schickt eure Gebote, was es euch wert ist, ein neues Paar Football-Cleats, vielleicht auch unterzeichnet von Bernhard Zajkowicz, euer eigen zu nennen. Gebote an footballoclock101@gmail.com. Und der Höchstbietende, die Höchstbietende in zwei Wochen wird dann zur Kasse gebeten, aber es ist definitiv ein guter Zweck und den geben wir kommende Woche bekannt, damit dann auch klar ist, wofür geboten wird. Aber die jetzt schon Head Start wollen, bitte eure Gebote, ein paar brandneue Football-Cleats, die gibt's so in Europa eigentlich nur ganz schwer zu kaufen und wenn dann völlig überteuert. Deswegen, vielleicht gibt's ja diesen Sweet Spot aus, das ist es euch wert. Und das kostet es vielleicht noch nicht in Europa, aber dann wiederum, was es natürlich von unschätzbarem Wert macht, ist die Unterschrift von dir, Bernhard. Gibt's irgendetwas hinzuzufügen zu dem, was ich jetzt gerade runtergerasselt habe?
Nein, voll. Also es wäre auf jeden Fall sehr cool, wenn sich jemand, wenn das jemand gerne uns quasi helfen will. Also wir, uns liegt das beiden sehr am Herzen und wir wollen auf jeden Fall da was Gutes tun, vor allem jetzt auch eben in der Weihnachtszeit, und wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn da ein paar Sachen reinkommen. Wie hoch der Preis dann auch immer ist, ist eigentlich nebensächlich, aber umso höher, umso besser, weil es eben für einen guten Zweck ist. Und ja, wäre sehr schön, wenn wir, wir werden uns noch überlegen, wen wir quasi unterstützen wollen, aber wäre sehr schön, wenn wir dann mit dem Geld von den Cleats eben unterstützen können.
Wir versprechen an dieser Stelle, kommende Woche gibt's den Spendenzweck, und kommende Woche ein gutes Stichwort, denn es gibt kommende Woche natürlich auch wieder Winter Day Football O'Clock. Heute in einer Woche. Freue mich jetzt schon wieder, mit dir über Football plaudern zu dürfen. War wie immer großes Vergnügen, mit dir alles aus Woche 12 aufzuarbeiten und auf Woche 13 vorauszublicken. Danke, Werner.
Danke dir, Martin. Football. Football.